Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Und schön, dass Sie auch dabei sind. Herzlich willkommen. Wir erinnern hier gleich an eine Meisterin der zeitgenössischen Kurzgeschichte. So nannte sie das Nobelpreiskomitee, als Alice Munro 2013, ziemlich überraschend übrigens, den ersten Literaturnobelpreis für Kanada holte. Gestern Abend wurde bekannt, dass Munro Anfang der Woche im Alter von 92 Jahren gestorben ist und zu schreiben begonnen. Ja, das hat sie, weil ihr insbesondere ein Märchenende zu düster war.
I remember reading Hans Christian Andersen's The Little Mermaid, and you know about The Little Mermaid and how sadly it ends. I got up and I went out making up a happy ending. So I think that was the beginning of a writing career. I knew I had to do something about what I found.
Also ausgerechnet Hans Christian Andersens kleine Meerjungfrau, die hat Alice Munro frustriert. Da ist sie erstmal aufgestanden, rumgelaufen und hat sich ein Happy End für dieses Märchen ausgedacht. Und das war der Beginn ihrer Schriftstellerkarriere. Ja, das nenne ich mal produktive Frustration. Nur einen einzigen Roman hat sie geschrieben und das sei wirklich eine Qual für sie gewesen, hat Alice Munro einmal gesagt. Stattdessen hat die kanadische Autorin mit mehr als einem Dutzend Kurzgeschichtenbänden die Weltöffentlichkeit, ihr Lesepublikum begeistert und dafür hat sie 2013 auch den Literatur-Nobelpreis bekommen. Jetzt ist Alice Munro im Alter von 92 Jahren gestorben und am Telefon ist jetzt die Literaturkritikerin Sigrid Löffler. Sie kann uns erklären, Frau Löffler, worin lag denn diese vielbeschworene Perfektion, zu der Munro in ihren Kurzgeschichten gefunden hat?
Ja, sie hat ihr Leben lang Kurzgeschichten geschrieben, aber das waren nicht einfach Short Stories, sondern das waren eigentlich komprimierte Romane, kondensierte Romane. Darin findet sich kein einziger schlampiger oder unwahrer oder überflüssiger oder matter Satz. Verglichen mit diesen komprimierten Erzählungen kann ein Roman fast geschwätzig wirken. Und alles das kommt bei Alice Munro gar nicht vor. Sie hat sozusagen aus der Kurzgeschichte ein eigenes Genre gemacht, voller Vehemenz, voller Dramatik, aber eben in sehr verknappter, kondensierter Form. Keinerlei Sentimentalitäten, oft auch mit einem offenen Ende, wie sie ja sagte, die Geschichte von Andersen, das Märchen, das war ihr zu düster. Offene Enden und es sind fast immer Frauenfiguren, über die sie schreibt. Also sie ist sozusagen die Chronistin des kanadischen Alltagslebens von Frauen, von gewöhnlichen Frauen. Das geht es um Haushaltssorgen, Ehesorgen, Kindersorgen. Aber vor allem geht es darum, dass ein skeptisches und störrisches Mädchen versucht, sich aus diesen rigiden Benimmregeln herauszuwinden, aus ihrer Herkunftswelt auszubrechen, eine ungehorsame Tochter zu sein, eine unglückliche Ehefrau, aber weg möchte aus dieser Welt und ihr eigenes und selbstbestimmtes Leben führen. Also sehr viele eigenständige, eigensinnige, begabte Mädchen, die immer aus irgendwelchen entlegenen Farmen im Hinterland von Ontario fliehen und ein eigenes Leben führen wollen, nicht länger gefangen in der Ehe oder in der Mutterschaft oder mit einem falschen Ehemann.
Nun wird ja auch oft gesagt, dass Munro sich auf diese Kurzgeschichte konzentriert hat, weil sie schlichtweg wenig Zeit hatte zum Schreiben. Sie musste ihr Studium abbrechen, kam aus recht bescheidenen Verhältnissen, auch aus Ontario, diese Landschaft, die Sie schon erwähnt hatten. Munro heiratete dann früh, mit 22 bekam sie ihr erstes Kind und zog dann drei Töchter groß. Liegt darin, also in ihrer Biografie, wirklich diese Konzentration auf die Kurzgeschichte begründet? Also hatte sie schlicht in ihrem Hausfrauen Leben zu wenig oder wenig Zeit zum Schreiben?
Ja, sie hat das öfter in Interviews auch so bestätigt, dass sie sozusagen die meiste Zeit ihres Lebens eine schriftstellernde Hausfrau war mit Ehemann und Haushalt und Töchtern und eigentlich ihre Geschichten sich beim Kartoffelschälen ausgedacht hat. Und während die Kartoffel kochten, hat sie versucht zu notieren am Küchentisch, was für eine Geschichte das werden soll. Aber in Wahrheit hat sie akzeptiert, dass die die Kurzform ihr eigentliches Genre ist. Und sie hat das erkannt und sie hat zur Kompensation versucht, so viel wie möglich an Leben, an Erkenntnissen in diese Geschichten hineinzustopfen. Und das macht die Geschichten so besonders.
Sie haben jetzt auch schon diese alltäglichen Frauenschicksale, vielleicht auch etwas unspektakulären Biografien, Figurengeschichten beschrieben, die bei Monroe immer wieder auftauchen. Nun hat Alice Monroe nur einen tatsächlich autobiografischen Kurzgeschichtenband geschrieben. Ich habe den zufällig gestern noch mal aus dem Regal gezogen. Wozu wollen Sie das wissen? Heißt der 2008 bei uns erschienen. Da sagt sie wirklich, das ist meine Familiengeschichte. Ansonsten, wie nah, Frau Löffler, sind Monroes Figuren, Geschichten an ihrem eigenen Leben dran gewesen?
Ja, ich glaube, die meisten ihrer weiblichen Figuren sind verkleidete Alice Monroes. Also sehr viel von ihrem eigenen Erleben, auch von ihren eigenen Beschränktheiten und ihrem Aufbegehren sind in diese Figuren eingegangen, auch wenn sie nicht Alice heißen. In der Tat, sehr spät im Leben, eigentlich mit Mitte 70 erst, hat sie in diesem Erzählungsband, wozu wollen Sie das wissen, sich wirklich erstmals unverhohlen mit ihrem eigenen Leben, mit ihrer eigenen Herkunft, ihrer Familie beschäftigt und ich gesagt. Also zum ersten Mal kommt eine Ich-Figur da vor. Sie stammt aus einer puritanischen, kalvinistischen, schottischen Familie. Ihre Vorfahren sind schon im 19. Jahrhundert ausgewandert nach Kanada, haben dort ein schweres Leben geführt als arme Auswanderer, die sich da überhaupt erst eine Existenz schaffen mussten. Alles das erzählt sie in diesen Geschichten, aber sie geht dann tatsächlich diesen Schritt von der Erinnerungen an ihre eigenen Vorfahren und steht im Modus dann der Ich-Figur und erzählt das, was sie bisher eigentlich für verpönt gehalten hat, nämlich sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und über ihr eigenes Ich zu schreiben, so wahrheitsgemäß und wahrheitsgetreu, wie auch immer sie konnte. Und das macht auch diesen Erzählungsband so besonders.
Das sagt die Literaturkritikerin Sigrid Löffler zum Tod von Alice Monroe. Die Literaturnobelpreisträgerin ist Anfang der Woche gestorben. Für ihren Debütroman Superbusen wurde Paula Irmschler 2020 als Pop-Literatin der Stunde gefeiert. Ein Kritiker in der FAZ, der nannte das Buch flott runtergelabert und das war als Kompliment gemeint und Superbusen landete auf der Spiegel-Bestsellerliste. Jetzt hat die Journalistin, Kolumnistin, Autorin Paula Irmschler nachgelegt und einen zweiten Roman veröffentlicht. Alles immer wegen damals, heißt er. Und mit dem ist Paula Irmschler jetzt im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, danke, freue ich mich.
Ja, in Alles immer wegen damals, da geht es um Familie, um Carla und ihr distanziertes Verhältnis zur Mutter, zu den Geschwistern in Leipzig. Es geht auch um Hamburg, da machen sich nämlich Carla und ihre Mutter hinauf für einen Wochenendtrip, um sich wieder anzunähern. Es geht aber auch um den Osten, um die DDR, das Land, in dem Carlas Mutter gelebt hat und das Carla, 89 geboren, eigentlich also überhaupt nicht mehr kennt. Viele Themen. Wo hat der Roman für Sie angefangen, Paula Irmschler?
Der Roman hat für mich angefangen, dass ich eigentlich die Geschichte der anderen Protagonistin, also Gerda, erzählen wollte, der Älteren.
Der Mutter von
Carla. Der Mutter, genau. Und dann dabei aber so ein bisschen gemerkt habe, dass das mir besser gelingt, wenn ich so eine zweite Person noch habe und dass irgendwie so eine Dynamik sich entwickelt hat, die fand ich passender war und irgendwie die Geschichte besser erzählen kann in so ein bisschen der Unterschiedlichkeit der beiden. Genau, und das war eigentlich so der erste Punkt. Ja.
Jetzt ist Carla ja ausgerechnet das Problemkind, will ich sie fast gar nicht nennen, aber die von den vier Geschwistern, die so ein bisschen rausfällt. Die Mutter war alleinerziehend, klar, das war nicht immer einfach, aber so richtig traumatisch war diese Kindheit jetzt da auch nicht. Und trotzdem zieht Carla da als Jüngste, als Einzige aus Leipzig weg, ganz weit weg nach Köln, hat jetzt mit fast 30 fast gar keinen Kontakt mehr zur Mutter. Ja, warum eigentlich? Was ist denn ausgerechnet bei Carla schiefgelaufen oder anders gelaufen?
Ja, sehr gute Frage. Warum eigentlich? Das ist auch so die Frage, um die es so ein bisschen geht. Warum man sich in Familien so auseinanderlebt, warum man überhaupt, warum der Kontakt manchmal einschläft oder abgebrochen wird und dass das gar nicht immer so richtig zu erklären ist oder so ein großer Konflikt, dass es einen großen Konflikt gegeben hat, sondern in dem Buch zum Beispiel, also wirklich vor allem diese Unterschiedlichkeit der beiden einfach das Problem ist und die Sehnsüchte, die sich so unterscheiden, dass es irgendwie sich da sowas eingegraben hat, bei vor allem Carla, was sie selber aber auch nicht so richtig benennen kann und dadurch natürlich auch den Konflikt nicht so richtig austragen kann. Ja.
Carla ist die so ein bisschen so eine verlorene Figur, kam das mir vor. Also sie schleppt so ihre Ausbildung dahin, kann manchmal auch gar nicht aufstehen, nicht hingehen, mag das auch nicht so gern, manchmal mit anderen Leuten zu sprechen, ist so ein kleiner Drinni. Und liebt aber aufräumen. Also sie liebt es, die Dinge zu ordnen, auch zu sortieren, wegzuschmeißen. Was hat das damit auf sich?
Also sie hat eine Zwangsneurose einfach, würde ich sagen. Und sie ist, ja genau, Trini trifft's gut. Und sie will einfach dieses Zuhause. Also sie will einfach nur zu Hause sein. Sie will mit ihrer Freundin, also mit ihrer festen Partnerin einfach eine Familie gründen. Sie hat eigentlich überhaupt keine Lust so richtig auf diese Welt da draußen. Und deswegen ist sie auch eigentlich egal, in welcher Stadt sie lebt, sie will unbedingt eine Familie gründen. Und sie denkt gerade an nichts anderes und übergeht damit auch einfach ihr Umfeld und auch ihre eigenen, eigentlich ihre eigenen Bedürfnisse, wie es vielleicht auch noch geben könnte, daneben, ja.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, naja, sie hat einfach eine Zwangsneurose, diese Carla. Ich habe natürlich dann jetzt so literaturwissenschaftlich gleich gedacht, kann man das nicht so interpretieren, ja, dass sie die Welt ordnen will und auch vielleicht diese Welt der Mutter, diese DDR, die sie gar nicht kennt. Steckt das da auch irgendwie drin oder ist das jetzt einfach überinterpretiert von mir?
Das finde ich toll, den letzten Punkt. Tatsächlich dieses Weltaufräumen, das ist es wirklich, das sagt sie auch an einer Stelle. So, sie will eigentlich, also auch wenn sie draußen ist, will sie eigentlich aufräumen und gar nicht jetzt, weil sie so ein Öko ist oder so, sondern irgendwie ist es ja alles zu chaotisch da draußen und sie will das Chaos nicht auch noch zu Hause, also bei sich zu Hause haben und so. Und auch die Interpretation finde ich auf jeden Fall nett, die ist schön.
Interessant, dass Sie jetzt gesagt haben, Paula Irmscher, dass Sie den Roman, dass für Sie der Roman aber mit der Mutter von Carla, also mit Gerda, angefangen hat. Die ist fast 60, also wird im Laufe dieses Romans 60. Und ich hätte gedacht, Ihnen läge jetzt erstmal die Perspektive von Carla näher. Also biografisch ist das vielleicht so, Sie sind eher im gleichen Alter. Aber Gerda, wie sind Sie daran gegangen? Eine Perspektive, die vielleicht ja ganz natürlicherweise zu Ihnen doch dann auch kam?
Also ich wollte eigentlich gar nichts schon wieder von der um die 30-Jährigen erzählen. Erstens habe ich das schon so, ne, so ein bisschen gemacht und ich habe das Gefühl, das ist auch sehr, es gibt es jetzt einfach sehr oft und so und man hat so ein bisschen verstanden, dass wir so eine Generation sind, die so ein bisschen, also welche Probleme wir halt so haben, man hat es ein bisschen verstanden, glaube ich. Und ganz ursprünglich hatte das tatsächlich, auch wenn es jetzt wenig autobiografisch ist, schon sehr stark mit meiner Mutter zu tun und wie sehr ich sie bewundere. Und auch aus einer bisschen distanzierteren Sicht auch nochmal ganz anders mir angucken kann. Und wollte dann aber beim Schreiben, habe ich so gemerkt, nee, es darf auf jeden Fall nicht so biografisch sein. Es hat sich ganz unangenehm angefühlt und habe mich dann sehr viel mit so einfach mit Frauen aus der Generation meiner Mutter beschäftigt und habe ganz viel so Ostfrauen Dokumentationen und Bücher gelesen, wo so Geschichten versammelt werden und so und habe da schon so festgestellt, da gibt's so ein paar Sachen, die sich überschneiden, die sich natürlich auch unterscheiden, aber es gibt einen Ton, der sich sehr durchzieht, war so mein Gefühl, auch wenn ich es jetzt nicht so ganz benennen kann und das war dann so das, wo ich reingegangen bin und Gerda mag ich eigentlich mittlerweile auch lieber im Buch als Carla, aber es sind beide wichtig, sonst funktioniert es
ja,
nicht.
Ja, aber diese Gerda ist auf jeden Fall eine ganz coole Person, also die da auch, wir lesen dann eben auch aus ihrer Perspektive, die auch bestimmte Dinge einfach durchschaut, so bei DM soll man sich immer Dinge für seine eigene Schönheit kaufen und das wird dann irgendwie Selbstliebe genannt, also so Analysen kann diese Gerda eben auch leisten, weil Sie jetzt sagen, Sie haben so viel zu ostdeutschen Müttern recherchiert. Hat sie denn was speziell oder was typisch Ostdeutsches im Umgang mit ihren Kindern? Ich glaube, es gibt so eine Nachbarin, die das mal andeutet. Naja, das ist jetzt eher Ostdeutsch von dir, dass du deine Kinder so ein bisschen machen lässt einfach.
Ja, so eine pragmatischere Art durchs Leben zu gehen auf jeden Fall. Natürlich auch bedingt dadurch, dass fast alle gearbeitet haben und so. Und dass auch die Betreuungssituation in der DDR und auch später halt einfach nicht so klar an die Mutter gebunden war. So, also auch ich war im Hort und so weiter. Also es war so völlig klar, dass das jetzt nicht die Mutter immer die erste Ansprechperson sein muss. Und dadurch gibt es natürlich auch eine Freiheit, irgendwie diese Beziehung so ein bisschen anders zu gestalten zur eigenen Mutter. Und nicht ganz so, dass es ist nicht ganz so konservativ vorgegeben und so. ja. Ja.
Was auch so scheinbar beiläufig, aber ich glaube in die Perspektive von beiden einfließt, sind so ostdeutsche Redewendungen, also Knast haben oder das Wuhling, das losgeht. Sind das Redewendungen, Begriffe, die einfach in Ihrem Sprachgebrauch sind oder haben Sie die auch recherchiert?
Nee, das ist immer total schwer, weil das sind für mich ganz normale Begriffe und Redewendungen. Und seit ich jetzt in Köln wohne, gucken mich dann halt immer Leute an, was redest du? Also das merkt man ja nicht, wenn man in Sachsen ist, dass man komische Sachen sagt, das ist ganz normal. Oder wenn die Lektorin dann sagt, was ist das? So, und ich dann erst feststelle, dass das was Ostdeutsches sozusagen ist, ja.
Kann man aber alles noch googeln. Mhm. Diese Mutter und Tochter, Carla und Gerda, die machen dann diesen Wochenendtrip nach Hamburg, um sich also wieder anzunähern. Und sie haben, oder die eine Schwester von Carla, die hat den Plan gemacht, sie sollen sich jetzt also ausgerechnet König der Löwen, das Musical anschauen. Haben Sie das mal gesehen, Paula Imschler?
Nein, leider nicht. Ich hoffe jetzt vielleicht, dass so ein Sponsoring kommt oder so. Nein, leider nicht, aber es soll auch schrecklich sein. Aber es ist auch einfach so eine Projektion, so also das Touristischste, was man in Deutschland machen kann, in Westdeutschland, König der Löwen. Und es war eigentlich am Anfang mal so ein bisschen so ein Platzhalter, aber irgendwie hat es da doch gepasst und ist geblieben.
Und der Franzbrötchenstand, auch eine touristische Attraktion, würde ich sagen, am Hamburger Hauptbahnhof. Mhm. Da scheint mir aber, das haben Sie gut recherchiert, weil da haben Sie so viel Kenntnis von den einzelnen Franzbrötchen-Variationen mit Pflaume, mit weißer Schokolade, die es da gibt. Also
ja, da habe ich mich geopfert. Da habe ich mich geopfert, bin extra hin zum Recherchieren und genau.
Also Franz Brötchen, König der Löwen, egal ob Sie Fans sind oder nicht. Und eine Mutter-Tochter-Beziehung, wie sie immer ist, ein bisschen kompliziert, aber am Ende doch liebevoll. Also das sind doch drei gute Gründe für den Roman von Paula Irmschler. Danke Ihnen sehr für den Besuch im Deutschlandfunk Kultur und für das Gespräch.
Dankeschön.
Und alles immer wegen damals heißt der neue Roman von Paula Irmschler. Morgen erscheint er bei DTV, hat 320 Seiten, kostet 24 €. Und morgen Abend ist auch die Buchpremiere in Berlin im Heimathafen. Er wurde mit Wickelszenen berühmt und mit seiner autobiografischen Romanreihe Mein Kampf. Heute ist Karl-Uwe Knausgård, der norwegische Schriftsteller, mit der wilden Haarpracht ein Weltstar. Ja, und seine Fans, die folgen Knausi, wie sie ihn liebevoll nennen, immer noch treu lesend, auch durch seine aktuelle Morgenstern-Reihe. Heute erscheint aus dieser Reihe Band 3, das dritte Königreich. Und aus diesem Anlass hat Tobias Wenzel den Autor in London getroffen.
When I was little, I was incredibly afraid of ghosts, but not the devil, no.
Als Kind hatte ich unglaubliche Angst vor Geistern, aber nicht vom Teufel.
Erzählt Karl-Uwe Knausgård bei seinem Literaturagenten in London. In seinem Roman Das dritte Königreich lernen aber einige Figuren den Teufel fürchten oder das, was sie dafür halten. Seit dem Auftauchen des Morgensterns sind in Norwegen keine Menschen mehr gestorben. Die Geschichte spielt an denselben Sommertagen wie der erste Band des Romanprojekts. Die Figuren mit ihren Geheimnissen erscheinen nun in einem anderen Licht. Der Polizist Geyer, der in einem Dreifachmord ermittelt, führt ein Doppelleben mit zwei Frauen. Die bipolare Künstlerin Tove verschweigt ihrem Mann Arne, dass sie ihn deshalb liebt, weil er so durchschnittlich ist. Die Pfarrerin Katrine hält nicht nur ihre Schwangerschaft vor ihrem Partner geheim, sondern stellt auch erstaunt fest, dass sie nicht an Gott glaubt. Geheimnisse sind wichtig, ist Knausgård überzeugt.
Es ist fast schon ein Albtraum, alles zu wissen. Gott sei Dank können wir das nicht und werden das auch nie können. Wir haben nur einen begrenzten Zugriff auf die Welt.
The world is so limited to us.
Deshalb lässt Knausgård erneut etliche Ich-Erzählerinnen und Erzähler sprechen. Die Summe ihrer Perspektiven ist für ihn die bestmögliche Annäherung an die Wahrheit. Die bipolare Tove etwa sieht und hört den Teufel.
Arne hofft, dass du krank wirst, damit er dich ein paar Monate los wird. Ich beachte dich gar nicht. Ich denke schon, dass du das tust.
Steckt der Teufel also nur als Hirngespinst im Kopf der Kranken oder auch ganz real in der Welt? Hat ihn Geyer bei seinen Mordermittlungen auf dem Standbild eines Videos ausgemacht? Im Roman, der auf Deutsch 656, also fast 666 Seiten umfasst, beschreibt die Pfarrerin Katrine, wie Geyer sie zu ihrer eigenen Überraschung aufsucht.
Er klickte eine neue Datei an und auf dem Bildschirm tauchte eine Aufnahme auf. Sie war extrem unscharf und körnig, aber man erkannte eine Gestalt, einen Teil von einem Körper, einen offenen Mund. Löcher, wo Augen hätten sein sollen. »Ich verstehe immer noch nicht, was das mit mir zu tun hat«, sagte ich. Er sah mich an. »Halten Sie es für möglich, dass es den Teufel gibt?«
Knausgård sät gekonnt Zweifel, bei den Lesern wie bei seinen Figuren. Die junge Line weiß nicht, ob sie Waldemar verlassen soll, in den sie verliebt ist, der ihr aber Angst macht. Waldemar zelebriert den Schmerz und ist fasziniert von der mittelalterlichen Vorstellung, nach der auf das Reich Gottes das Reich Jesu folgt und dann das des Heiligen Geistes. Diese Zeit sieht Waldemar nun angebrochen.
To me, that's our time, the visual, ungrounded time of screens and information.
Für mich ist das unsere Zeit, die visuelle, ungeerdete Zeit der Bildschirme und Informationen. Das ist genau das Gefühl, aus dem heraus ich die Morgensternbücher geschrieben habe, dass wir der Natur den Rücken gekehrt haben.
That we somehow are turning our back to nature.
Er habe sich lange überhaupt nicht für die Blumen in seinem Garten interessiert, bis er irgendwann selbst zu säen und zu pflanzen begann.
You know, those plants all of a sudden meant something to me, so I had to care of them.
Diese Pflanzen haben mir plötzlich etwas bedeutet.
Vom Verhältnis des Menschen zur Natur bis zur Grauzone zwischen Leben und Tod und der Frage nach dem Bewusstsein eines Koma-Patienten. Karl-Uwe Knausgård lässt in Das dritte Königreich erneut große existenzielle Fragen, ganz natürlich aus seinem realistisch beschriebenen Figurenkosmos heraus aufkommen. Um da beim Schreiben selbst den Überblick zu bewahren, habe er sicher eine riesen Pinnwand mit Notizen zu jeder Figur und ihren Beziehungen zu anderen, sage ich.
No, I have nothing. There's nothing. I don't plan anything. It's all improvisation.
Ich plane nichts. Es ist alles improvisiert.
Überrascht mich der Autor. Die Romanreihe werde wohl auf letztlich 7 Bände hinauslaufen, sagt er. Vielleicht auch auf mehr. Ob er nicht mal ein Jahr Schreibpause einlegen könne, aus Rücksicht auf Menschen, die nicht mit dem Lesen hinterherkämen, frage ich.
Yeah, I've been thinking about that.
Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, ein Jahr lang nur zu lesen. Aber in mir gibt es dieses tief verwurzelte Gefühl, dass ich etwas tun muss. Lesen bedeutet für mich nichts tun, faul sein. Da spricht der Protestant aus mir. Ohne zu schreiben fühle ich mich nutzlos, fehl am Platz. Ich bräuchte eine andere Beschäftigung.
But if you give me something else, I could do, you know, with purpose and meaning.
Er könne sich ja ein Jahr als Teufel versuchen, schlage ich vor.
I'm too naive to be the devil, I think. He's very cynical.
Ich glaube, ich bin zu naiv, um der Teufel zu sein. Er ist sehr zynisch.
Karl-Uwe Knausgård. Heute erscheint sein neuer Roman, Das dritte Königreich. Für den Lüchterhand Verlag hat den Paul Berf aus dem Norwegischen übersetzt. Und heute Abend stellt Karl-Uwe Knausgård sein Buch in Köln vor. Morgen Abend dann in München.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Alain Damasio, der ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Musiker und Videospieleentwickler. Sein bekanntester Roman, Die Horde im Gegenwind, der ist in Frankreich bereits vor 20 Jahren erschienen und er gilt dort bereits als Klassiker der fantastischen Literatur, hat sich über 500.000 Mal verkauft. Jetzt erst gibt es eine deutsche Übersetzung auch von diesem Roman und Wolfgang Schneider hat sie gelesen. Ja, Die Horde im Gegenwind, Herr Schneider, ist ja ein schöner Titel. Ist das denn metaphorisch gemeint oder geht es tatsächlich um Wind und Gegenwind?
Ja, und wie? Dieser Wind hat mörderische Kraft. Er schmirgelt die Haut vom Fleisch, treibt Steine wie Granatsplitter in die Körper, schmettert unvorsichtiger auf Felsen und er bläst immer aus einer Richtung. Und den Ursprung dieser ebenso destruktiven wie schöpferischen Kraft zu finden, sich sozusagen zu den Anfängen im mysteriösen Fernstrom auf hinaufzuarbeiten, das ist die Mission der titelgebenden Horde aus 23 Windkämpfern, von der dieser Roman erzählt. Es ist bereits die 34. Horde, alle anderen zuvor sind gescheitert, verschollen oder womöglich immer noch unterwegs. Es handelt sich bei der Horde sozusagen um so eine hochspezialisierte Eliteformation, wo jeder und jede eine eigene Funktion hat. Da ist der Spurter und Böenbrecher an der Spitze, die Flügelstürmer an den Seiten. Dann gibt es spezielle Kämpfer, Kundschafter, eine Aeronautin, die sich auf alle Luftströmungen und Winde versteht. Es gibt sogar einen Hordenschreiber, sogar einen Troubadour. Und alle stehen sie so in jahrhundertealten Traditionen. Also das Ganze wirkt so halb mittelalterlich und halb futuristisch. Naja, und diese Horde ist nun seit Jahren unterwegs gegen den Wind.
Okay, und ich kann mir vorstellen, wenn schon so viele Horden vor ihr gescheitert sind, an diesem Projekt zum Ursprung dieses Windes zu kommen, dann müssen die wahrscheinlich auch einige Herausforderungen, Abenteuer da bestehen.
Ja, genau. Also der Weg führt über Einöden. Da sind wirklich virtuos beschriebene Grimmwinde zu bestehen. Er führt durch windverwüstete Dörfer, in denen verängstigte Überlebende in zugewehten Brunnen hocken. Er führt in fantastische Luftstädte, die auf riesigen Windpolstern errichtet sind. Er führt durch die sogenannte Lapsana-Lache. Das ist so ein tückisches Meer, in dem das Wasser von einem Moment auf den anderen kochen oder versteinern kann, wo es so schreckliche Siphons gibt, Monsterstrudel mit kreisförmig rasenden Wasserwänden, die Mensch und Materie einsaugen wie ein schwarzes Loch. Also da lässt Edgar Allan Poes Maelstrom grüßen. Und wirklich phantasmagorisch wird die Begegnung der Horde mit dem Luftschiff der Freolen ausgemalt. Das ist so ein gewaltiger, fünfmastiger Segler, der nicht über Wellen, sondern auf Windströmen und Luftkissen gleitet. Also die Windenergie wird in diesem Roman schon äußerst effektiv genutzt. Und ja, viele oder manche Herausforderungen, manche der Kämpfe und Aufgaben, die die Horde zu bestehen hat, die haben auch so eine gewisse moderne Computerspielanmutung.
Ich höre schon raus, Alain de Maizière hat sich einiges ausgedacht, so an Abenteuern, an Plot. Nun hat der Roman aber 700 Seiten. Wie lesen die sich? Bleibt es da die ganze Zeit spannend oder gibt es da auch Längen?
Naja, das kommt drauf an. Also wer so einen unkomplizierten Fantasy-Roman-Schmöker erwartet, der wird wohl auf der Strecke bleiben. Aber gerade die Komplexitäten des Buches sorgen auch für Abwechslung. Also Damasio liebt das Formspiel. So läuft zum Beispiel die Seitenzählung bei dieser Suche nach den Anfängungen tatsächlich rückwärts. Symbole spielen eine große Rolle. Also jeder der Hordler hat ein eigenes Zeichen. Damit lassen sich also so bildhaft jeweils die Formationen der Horde abbilden. Zum anderen ist den Abschnitten jeweils ein solches Symbol vorangestellt, sodass man weiß, aus wessen Perspektive gerade erzählt wird. Das wechselt ständig und zur Polyperspektivik tragen auch Individualstile bei. Also der muskelbepackte Böenbrecher Golgot an der Spitze der Horde, der spricht und erzählt so derb und grobianisch. Der Hordenschreiber Sof Strochnis, der hat natürlich einen reflektierteren Stil. Der Barde Karakol liebt den Sprachwitz. Und diese Abwechslung, die trägt eben neben den Abenteuern und eben der Frage, was die Horde denn am Ende aller Strapazen erwartet, schon dazu bei, dass, finde ich, die Spannungskurve nicht einknickt.
Ja, und was erwartet dann diese Horde da am Ende aller Strapazen? Also ich frage mich die ganze Zeit, Herr Schneider, gibt es da so eine, ist das alles so eine Allegorie auf irgendwas? Ja, der Wind, der Gegenwind, die Suche nach dem Ursprung.
Also da ist natürlich schon ein Spiel mit großen Mythen, Kosmogonien und religiösen Narrativen. Allein schon eben in dieser Suche nach dem Anfang der Welt und dem Woher und Warum des Windes. Die Menschen im Buch, die haben so selbst verschiedene Erklärungen, die von eher wissenschaftlichen Theorien bis zu kuriosen Mythen reichen. Ist der Wind nun aus einer großen Explosion am Anfang aller Dinge entstanden? Hat da ein Gott heftig gegähnt oder verursachen so mythische Riesenelefanten den Wind mit ihren Schlackerohren? Also dazu gibt es dann auch noch philosophische Bezüge, Nietzsche oder die Poststrukturalisten. Diese tiefere Ebene ist schon drin in dem Epos, aber man sollte sie dann vielleicht auch nicht zu ernst nehmen.
Jetzt kann ich mir noch vorstellen, so ein Buch, das eine ganz eigene Welt kreiert, zu übersetzen, das ist ja bestimmt nicht einfach. Wie gelingt das der deutschen Übersetzerin Milena Adam?
Ja, ich finde erstaunlich gut. Also das Buch schafft wirklich mit Sprache eine ganz eigene, fantastische Welt, wie Sie sagen. Und es erfindet auch so eine windwissenschaftliche Terminologie, dazu Wortspiele, schon rund um das Wortfeld Horde, die Hordnung oder die Deshordination. Zu den gewitzesten Passagen gehört ein Dichterwettstreit, um Zugang zur sogenannten Holschen Pforte zu bekommen. Da muss der Troubadour der Horde antreten gegen einen eingebildeten Säulenheiligen und Verseschmied. Und in dieser im Roman sehr breit inszenierten Reim Battle. Da könnte ja der Witz der Übersetzung wirklich schnell auf der Strecke bleiben. Aber es ist also wirklich brillant, wie Milena Adam das ins Deutsche bringt. Großes Lob dafür. Also sie hat wirklich die Voraussetzungen geschaffen für die herausfordernde, aber auch magische Lektüre dieses außerordentlichen Werks der literarischen Fantastik von Alain Damasio.
Die Horde im Gegenwind, also von Alain Damasio. Der Roman wurde aus dem Französischen übersetzt von Milena Adam und er ist erschienen bei Mattes und Seitz. 720 Seiten, 34 Euro. Vielen Dank für die Buchkritik an Wolfgang Schneider.
Bitte.
Und zu mir ins Studio gekommen ist jetzt Stefan Liebermann, direkt aus seiner Buchhandlung der Marger Schöller Bücherstube in Berlin-Charlottenburg. Ja, herzlich willkommen, Herr Liebermann.
Hallo, guten Morgen, ich freue mich sehr.
Sie haben uns drei Buchtipps mitgebracht. Und der erste Tipp, ich würde jetzt nur vom Titel allein mal schätzen, der passt zur Jahreszeit. Ein Sommer in Prag von der tschechischen Autorin Stena Salinova. Ja, was ist es denn für ein Sommer, den sie da beschreibt?
Ja, das ist ein ganz besonderer Sommer. Es ist ein Blick in das Leben von Jana Honslova. Es ist eine junge Frau, die lebt Anfang der 50er Jahre in Prag. Sie ist Sängerin in einem staatlichen Folklore- und Tanzensemble. Und dieses Ensemble ist nach Helsinki gereist, auf Gastspiel. Aber leider hat man Honslova nicht mitgenommen, weil sie ist unangenehm aufgefallen in dieser kommunistischen Diktatur, in der sie lebt und in der ja alles durchsetzt ist mit Spitzeleien und Überwachung, und sie ist nun alleine in dieser Stadt, und das ist eigentlich ein Weg mit ihr durch diesen Sommer und was ihr da geschieht. Und das ist eine wirklich sehr spannende Geschichte. Das ist erschienen beim Mitteldeutschen Verlag in Halle, ist zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt von Sophia Marzolf.
Von 1972 habe ich gelesen, eigentlich der Roman.
Genau, ne? Da ist es fertiggestellt, genau. Stena Salivarova ist, das ist ein fast autobiografischer Text oder sehr, sehr stark inspiriert von ihrem eigenen Leben. Sie hat tatsächlich selber auch in so einem Ensemble gearbeitet, ist eine Buchhändlerstochter aus Prag. Ihr Vater ist Ende der 40er Jahre aus der Tschechoslowakei ausgereist, nachdem er inhaftiert worden war. Sie war dann mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern allein, und diese ganzen Einflüsse, auch dieses sich Reiben am politischen System, fließen natürlich ein in dieses Buch. Das eigentlich Spannende an dem Buch ist, wie wahnsinnig lebendig der Charakter dieser Protagonistin sich da entfaltet. Das ist eine unglaublich kluge, lebensfrohe, energiegeladene junge Frau, die wir da kennenlernen, die ungeachtet dessen, was ihr da geschieht in diesem System, dass ihr so viel Steine in den Weg legt, ihre Freiheiten beschränkt, sich eine große Unabhängigkeit im Denken bewahrt, einen unglaublichen Humor hat, eine Freiheit im Beurteilen, im Bewerten der Dinge, die ihr so widerfahren. Und das hat eine ganz große Modernität und ist wirklich toll.
Also Ein Sommer in Prag von Stena Salinova, die erste Empfehlung von Stefan Liebermann. Aus dem Tschechischen ist das Buch übersetzt von Sophia Marzloff und erschien im Mitteldeutschen Verlag. 372 Seiten, 30 Euro. Und der nächste Roman, den Sie mitgebracht haben, Herr Liebermann, den muss ich sagen, habe ich auch schon eine Zeit lang auf meinem Nachttisch liegen, auf diesem Zulesen-Stapel, der sich immer so auftürmt. Und zwar ist das der Roman Wünsche von Cheick Webuka Aibe. Der ist wohl in seinem Heimatland Nigeria schon so ein richtiger Star, dieser Autor, oder?
Ist auf jeden Fall ein aufstrebender Autor und eine bemerkenswerte Stimme der nigerianischen Literatur, die ja sehr reich ist. Er hat bei Dave Eggers und Adichie studiert unter anderem und legt jetzt diesen wirklich sehr, sehr bewegenden Roman vor. Es ist eine Coming-out-Geschichte, Coming-of-Age-Geschichte. Ein Junge, der sensibel ist, sich ein bisschen von den anderen Enden unterscheidet. Obiefuna ist sein Name. Und der in einer Nacht an einem Abend von seinem Vater erwischt wird, wie er mit dem Lehrling des Vaters in einen Moment der Intimität gerät. Das, also gar nicht, dass die Sex hätten oder so, sondern die erkennen sich einfach in irgendeiner Weise, indem sie einander gegenüberstehen. Das ist eine wahnsinnig berührende Szene. Er wird daraufhin von seinem Vater in ein Internat gebracht, in ein christliches Internat, wo fatale Zustände herrschen. Es ist ein System der Repression, was man sich gar nicht vorstellen kann. Also wirklich lagerartige Zustände mit stark hierarchischen Strukturen, unter denen dieser sensible Junge, der gerne tanzt und so eine ganz feine Wahrnehmung der Welt hat, eigentlich natürlich unglaublich leidet. Auf der anderen Seite der Vater, der von einer großen Angst getrieben wird, sozusagen die patriarchale Macht irgendwie zu verlieren, und die Mutter, die so hin und her gerissen ist eigentlich zwischen beiden, die erkrankt auch im Lauf des Romans und so versucht, ihren Weg zu gehen mit dem, was ihrem Sohn eigentlich passiert. Das sind so die Dimension dieses Buches. Was man erfährt aus diesem Leben, aus diesen Repressionen, in die dieser Junge kommt, ist irgendwie sehr schmerzhaft, das ist sehr hart. Bemerkenswert ist, wie feinsinnig der Autor das anfasst, mit was für einer sensiblen Wahrnehmung, mit welcher Empfindsamkeit er in diese Figur eintaucht. Das ist wirklich sehr bewegend und sehr schön, und man ist sehr bei diesem Jungen, der natürlich durch alle Dimensionen, die Leben in der Unterdrückung hat, irgendwie auch so durchläuft. Also von sich anpassen, bis sich dann widersetzen, sich rausträumen, sich ganz doll einlassen, sich selbst wehtun, um da zu funktionieren und so weiter.
Also es klingt nach einer unglaublichen Perfektion. Ich bin jetzt schon überzeugt, Herr Liebermann, werde das Buch heute Abend gleich auf meinem Zulesenstapel ganz nach oben legen.
Es liest sich wie von selbst.
Zumal der Autor ja bei dieser Perfektion, der ist 2000 geboren. Ich, super. 24 Jahre alt. Also
absolut.
Unfassbar
auch. Ja, würde man nicht denken. Also
Also eine Empfehlung, und ich verspreche, ich werde es lesen und rufe sie an. Wünsche von Chukwuebuka Aibe. Aus dem Englischen ist der Roman übersetzt von Cornelius Reiber, im S. Fischer Verlag erschienen, 310 Seiten für 24 Euro. Ja, und damit danke ich Ihnen ganz herzlich, Stefan Liebermann von der Marga Schöller Bücherstube in Berlin, für diese Buchtipps.
Sehr gerne.